Kein Brot, kein Belag, nur Stil, Eleganz und ein altes Kanapé. Willkommen bei KI Kanapé.
Und damit wünschen wir einen wunderschönen, ja, guten Morgen wahrscheinlich, weil wie gesagt, die meisten werden morgens hören, in eure Ohren und freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir fliegt die ganze Zeit ein Hubschrauber irgendwie übers Haus. Ich habe keine Ahnung, wie laut das ist. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht noch anhält, weil wir jetzt schon, weiß nicht, 20 Minuten die Aufnahme verzögert. Aber das wird schon passen. Den Rest muss ich irgendwie schneiden.
Du, die machen gleich bei dir dasselbe wie bei Kim.com damals. Also
ja, werde ich die geswattet. Ich hatte schon ein bisschen Angst.
Aber, was hast du für Dreck am Stecken?
Wäre auf jeden Fall dann eine legendäre Aufnahme.
Was hast du für Dreck am Stecken? Was hast du gemacht?
Also, ja, kann ich jetzt nicht erzählen, aber ich könnte was zu Gemini erzählen.
Okay.
Also können wir vielleicht sowieso generell mal kurz sagen. Also du hast ein bisschen was zu Apple mitgebracht, Apple Mistral, Apple XAI so. Und ich habe vor allem auf Gemini habe ich nochmal mitgebracht. Da kam jetzt ja auch Banana raus gestern. Und Gemini aber auch in Kombination mit Smart Home, und ich habe jetzt generell mit Gemini viel geschattet, nachdem ich ja OpenAI oder ChatGPT ja aufgekündigt habe, und wir können ein bisschen über AUni reden, weil unsere Beta ging jetzt ja am Montag los, da gab es das erste Feedback, die ersten Leute haben sich angemeldet, als sie den Code zugeschickt bekommen haben, und da haben wir bisher sehr positive Resonanz bekommen, und das ist so das, was wir heute auf dem Programm haben.
Jo, bin ich dabei.
Willst du starten?
Ja, dann starte ich mal mit Elon Musk, der mal wieder jemanden verklagt, und zwar diesmal Apple und nicht OpenAI, aus dem Grund, dass er Apple vorwirft, Marktmacht auszunutzen, weil sie in iOS ChatGPT integriert haben über die Apple Intelligence. Und da sagte er, das geht so nicht, also das kann ja wohl nicht sein, wir müssen da ja auch mit rein. Und das finden wir ja immer gar nicht gut. Lustig finde ich, er hatte ja eigentlich auf X angekündigt, dass er eine Klage macht, weil ChatGPT die ganze Zeit nur auf Platz 1 im App Store ist. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das aber gar nicht Teil der Klage.
Nee.
Da hat er wohl den Mund ein bisschen voll genommen.
Ja.
Teil der Klage ist nur dieses mit Apple Intelligence.
Ja, es gab dazu ja einfach auch den Mega-Beef zwischen Sam Altman und Elon Musk, weil es ja darum ging ursprünglich, dass er vorgeworfen hat, also Apple vorgeworfen hat, dass die ChatGPT so hart in dem App Store bevorzugen und XAI ja so tolle Bewertungen hat, aber gar nicht auftaucht, und dann war eine ganz dicke Krokodilstränen. Und dann haben die sich ja richtig gebieft, wo ja auch Sam Altman dann Elon vorgeworfen hat, dass er seine eigene Plattform ja auch missbraucht und dass es zwischen Apple auch keinen Deal gab, dass ChatGPT bevorzugt wird, und dass es andere Plattformen, ich glaube DeepSeek und ich glaube ja auch einmal Perplexity, ja, die haben es ja auch mal auf Platz 1 geschafft, so, also hat das so ein bisschen entkräftet, und haben die sich ja richtig gebieft.
Auch Mistral.
Auch Mistral.
Mistral stimmt. Ist, glaube ich, im Platz 1 in Frankreich.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, aber nicht.
Es ging ja um global sogar.
Ja. Ja. Und ja, auf jeden Fall gab es dann da halt so ein bisschen Beef, und da musste ich ja so lachen, weil da hat Sam Altman ja geschrieben, also wenn du jetzt hier eine eidesstattliche Versicherung unterschreibst, dass du deine Plattform nicht missbraucht hast für deine Reichweite, dann können wir über irgendwas reden oder so, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Hat er natürlich nicht gemacht, was ja auch schon sehr aussagekräftig ist. Und daraufhin hat sich der Streit jetzt ja so ein bisschen entbrannt, und jetzt soll es vor Gericht gehen, aber im Kern darum, wie du es gesagt hast, dass halt bei Siri ChatGPT integriert ist und man das nicht frei wählen kann.
Genau, es geht um diese ganze Apple Intelligence Nummer. Und ich bin da zwiegespalten. Also zum einen, ich würde es sehr, sehr, sehr begrüßen, wenn man Free of Choice hätte und in Smartphone-integrierte Systeme seine eigene AI bringen kann. Also gerne auch irgendwelche Open-Source-Models oder halt Anthropic, DeepSeek, was weiß ich. Hier, was gibt's noch? Gemini auf dem iPhone. Das wäre wirklich sehr, sehr wünschenswert. Und man kann jetzt sagen, nein, das muss Apple selbst entscheiden dürfen, ob die solche Deals machen. Und das ist eine Sichtweise, zum Teil vertrete ich das auch. Aber ehrlicherweise, ich fände es eigentlich gar nicht schlecht, wenn das ähnlich wäre, so eine Mischlösung wie bei Suchmaschinen. Bei Suchmaschinen ist es ja so, Apple darf einen Deal mit Google haben, haben die ja auch. Ich glaube, Google überweist 20 Milliarden jedes Jahr an Apple dafür, dass die Standardsuchmaschine auf dem iPhone sind. Und Du kannst aber trotzdem eine andere Suchmaschine nutzen. Das ist nur ein Default und du kannst dann eine andere Suchmaschine auch als Standard setzen und so. Und ich glaube, das wäre eine gute Lösung dafür auch. Das wäre so das Beste aus beiden Welten. Der Nutzer kann trotzdem eine andere AI setzen und Apple kann trotzdem Geld kassieren.
Ja, definitiv. Und ich, also jetzt muss man ja auch mal sagen, ich finde, das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora, weil ich die Lösung, die du jetzt beschrieben hast, fände ich auch am schönsten. Das jetzt aber irgendwie so gerichtlich dann einzuklagen, finde ich ein bisschen schwierig, weil die Unternehmen sollten auch die unternehmerische Freiheit einfach haben, selber zu entscheiden, mit welchem Unternehmen möchte ich meinen Weg gehen. Weil das nächste wäre dann ja auch, das hatte ich ja auch schon mal als Beispiel dann gebracht, dass dann, keine Ahnung, Tesla verklagt wird, weil da kannst du auch nur XAI als Stimme oder als AI nutzen und halt nicht Gemini oder so. Also weißt du, das ist so, wo wollen wir denn dahin, dass sich jetzt irgendeine Firma überall einklagt, sondern ich finde, die Unternehmen sollten auch nach wie vor entscheiden dürfen, mit wem sie eine Kooperation eingehen. Weil, also in dem Fall ist es ja eine Kooperation, die sie miteinander geschlossen haben. Und ja. Das sollte unternehmerische Freiheit bleiben.
Im Kern hast du auf jeden Fall recht.
Ändert aber nichts.
Stimme ich auch.
Ja, ich finde aber deine Variante trotzdem auch wichtig und da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein, weil wenn man, also ist ja okay, dass man Siri hat, ist halt grottenschlecht, braucht kein Mensch, aber ist halt leider drauf. Und ich finde es halt einfach schön, wenn du halt sagen kannst, nee, ich will aber Siri nicht nutzen, sondern ich möchte halt, keine Ahnung, Gemini nutzen. Das wäre jetzt in meinem Fall nämlich so. Und dann hast du diese Kurzbutton oder du kannst dann ja sagen mit Hey Siri und dann wäre es halt ganz schön, dass du das ersetzen könntest durch einen anderen Sprachbefehl oder dass du den Kurzbutton an der Seitentaste vom iPhone halt sagen kannst, der ist nicht für Siri da, sondern der ist dazu da, Gemini-Sprachfunktion zu öffnen, als Beispiel. Geht ja. Aber nicht, weil, sagt Apple, dass dieser Button ist ein Sicherheitsrisiko, den kann man nicht verändern mit den hinterlegten Programmstrukturen. Weil die sagen, da ist NFC, da ist hier die Bankkarte und so mit drauf.
Es ist wirklich eine schwere Diskussion, weil ich kann echt alle Sichtweisen so ein bisschen verstehen, weil du könntest jetzt natürlich sagen, wenn du Betreiber eines Betriebssystems bist, dann solltest du eigentlich dafür sorgen, dass dein Betriebssystem das beste Betriebssystem ist und nicht dafür sorgen, dass du noch Upsells so gut wie möglich da einbaust. Das wäre ja eigentlich eine wünschenswerte Denke.
Ja.
Aber natürlich denkt sich Apple, ja, wir müssen unseren Umsatz maximieren. Ich bin ja ein großer Freund vom Markt und vom Kapitalismus. Aber natürlich hat das hier und da auch seine Interessenskonflikte. Von daher, ich glaube, ganz praktisch gesehen wäre so eine Regelung schon wünschenswert, dass du einfach nur das austauschen kannst und eine andere verknüpfen kannst. Aber klar, wo machen wir den Cut und sagen, jetzt ist aber auch mal gut. Wir haben Ähnliches auch gesehen bei der Google-Suchmaschine bei uns in Europa. Google hat da natürlich immer konstant ihre eigenen Produkte gepusht, beispielsweise Google Maps. Dann gab es jetzt ein Urteil vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so in der EU, dass Google das nicht mehr so machen darf. Die dürfen keinen Link mehr direkt zu Maps einbauen in der Google-Suche. Was ist jetzt der Fall? Google... Also als Nutzer ist es einfach deutlich schlechter geworden, weil ich komme nicht mehr auf die Google Maps und ich will auf Google Maps drauf, wenn ich was google und da meine Karte habe mit den Informationen. Also das nervt mich als Nutzer einfach. Es ist echt schwer zu separieren, was ist jetzt wettbewerbsrechtlich etwas, wo man aufpassen muss, weil sonst das Produkt schadet und am Ende für den Endkonsumenten schlechter ist, oder was ist jetzt eine Überregulierung. Und am wünschenswertesten wäre es natürlich, dass wenn Apple auf Umsatz maximiert und ihr Betriebssystem dadurch schlechter macht, dass das der Markt über die Zeit regelt, die Konsumenten und alle nach Google wandern, weil die das deutlich besser machen.
Hundertprozentig, ich glaube, genau das wird passieren. Also ich finde immer, ich bin ein Freund von der Markt regelt und finde, das merkt man bei Apple zunehmend, dass die stehen ganz schön im Feuer. Die haben jetzt ja auch angekündigt, die haben jetzt hier die nächste Apple iOS irgendwas Vorstellung jetzt Anfang September. Und ich glaube, die wissen selber, dass sie ganz schön unter Druck stehen, weil deren Liquid Ass, was sie vorgestellt haben, kam null an und die haben keine Innovation mehr. Siri interessiert kein Mensch, Apple Intelligence nutzt auch kein Mensch und ich glaube, das ist denen bewusst, deswegen fangen die jetzt ja auch an zu gucken, kaufen wir vielleicht Perplexity und oder Mistral, also die strecken ja schon die Fühler aus und deswegen würde ich einfach immer sagen, der Markt regelt. Damit der Markt aber regeln kann, braucht der Nutzer freie Entscheidungsgewalt. Und deswegen, weiß nicht, zum Beispiel diese EU-Verordnung hier mit Google Maps, bla, da würde ich halt einfach sagen, der Nutzer, also dass es grundsätzlich erstmal dann so ist, dann ist es halt erstmal weg und dann kann man aber aktiv für sich entscheiden, ich will aber immer Google Maps Ergebnisse mit angezeigt bekommen und dann ist es einfach ein Klick in den Einstellungen von mir aus im Chrome Browser oder bei Safari oder Mozilla oder whatever und dann lass mich das doch entscheiden, wie ich das nutzen möchte, so, weißt du, oder du jetzt in deinem Fall. Und das finde ich, nervt mich dann immer so. Man kann gerne mal regulieren, um so ein bisschen, ich sag mal, die Gewichte auszutangieren, weil der Kapitalist, der hat halt gar keinen Bock auf freie Sachen. Der Kapitalist will Regulierungen und Behörden haben, damit er sich so ein bisschen gut darstellen kann, weil er will nur viel Geld. Aber ich bin halt immer ein Freund von freier Marktwirtschaft. So. Und in der freien Marktwirtschaft muss halt der Konsument entscheiden können, was er haben will. Und nicht befohlen bekommen oder aufgesetzt bekommen oder die Entscheidungen präsentiert bekommen und er muss sie jetzt so nehmen oder nicht oder er darf gar nicht mehr entscheiden, weil es die Option nicht mehr gibt. Das finde ich halt immer so nervig.
Ja, ich bin da mit dir auf einer Linie. Ich war da auch mal deutlich radikaler, was das angeht und habe gesagt, ja, Regulierung ist immer schlecht. Ich sehe das halt auch nicht mehr so, weil
du bist alt.
Manchmal... Ja, vielleicht werde ich erwachsen. Aber es ist einfach so, dass manchmal Unternehmen auch regulieren, aber in ihre eigene Richtung, aber die regulieren dann den Nutzer. Und eine freie Marktwirtschaft, wie du schon selber sagst, sollte eigentlich so sein, dass der Nutzer free of choice hat. Und genau über so einen Fall reden wir
hier. Ja.
Es ist aber ein riesiges, komplexes Thema. Und Wettbewerbsrecht ist wirklich was ganz, ganz Schweres, weil du kannst überregulieren, dann schadest du den Nutzer, weil, wie jetzt bei Google, du überreguliert hast und du nicht mehr auf Google Maps kannst. Du kannst aber auch zu wenig regulieren und dann bist du für immer in diesem Apple-System gefangen, so wie du teilweise gerade auch und holst den ganzen Tag rum, dass du nicht Gemini nutzen kannst.
Ey, aber da gehe ich gleich auch noch drauf ein. Gehe ich vielleicht auch jetzt kurz drauf ein. Wir haben jetzt ja zu Gemini generell gewechselt und im Unternehmen nutzen wir jetzt mal Gemini zusätzlich als AI und ich habe damit mal angefangen, meine in Anführungsstrichen Smart Home Situation, die ich zu Hause habe, auf Google umzustellen. Also Google Home, dann habe ich mir Google Kalender geholt, Google Notizen und. Also dieses Google Ökosystem. Und ich habe ja, weiß nicht wie oft im Podcast schon gesagt, dass ich mir einfach eine gute AI-Struktur wünsche, die verknüpft ist mit E-Mail, mit Kalender, mit To-Dos, mit dem Smart Home und. Und ich schwöre dir, Gemini mit Google Home ist next level. Und das ist halt auch, es ist wirklich kein Vergleich zu Siri. Ich meine, wie oft habe ich das Beispiel mit den Lampen gebracht, wenn du dann das falsche Zimmer sagst, kriegt er die Lampen nicht aus, ja? Keine Chance, schafft er nicht. Und bestimmte Farben oder sowas, das kriegt Siri wirklich richtig schlecht hin. Und jetzt liege ich dann abends im Bett und dann schreibe ich Gemini, mach in dem und dem Zimmer das Licht aus, da dimmst du auf Nachtlicht, mach bitte die Kaffeemaschine morgen um 5 an und mach bitte gedimmtes Licht im Wohnzimmer. Dass wenn ich runterkomme, ist im Flur Licht an, ganz dunkel, so ist auch für die Tochter gut, wenn sie dann mal auf Toilette muss. Und wenn ich runtergehe, ist die Kaffeemaschine schon gleich fertig, braucht Tasse nur noch drunter stellen und cool ist. Das kannst du so reinklotzen, wie man es von ChatGPT oder von der AI erkennt, der kriegt das instant hin. Da ist es egal, ob ich 5 Schreibfehler habe bei der Raumbezeichnung oder sonst irgendwas. Und ich kann ja auch schreiben, weißt du, ich kann mit der AI ja auch schreiben. Das geht ja mit Siri auch nicht. Du hast ja keinen Siri-Chat, wo du deine Sachen dann reinschreibst abends, wenn du im Bett liegst. Und das ist halt wirklich richtig geil. Ich würde es jetzt halt noch gerne so haben, dass ich Gemini direkt auch ansprechen könnte. Geht jetzt über einen Kurzbefehl. Also ich habe einen Kurzbefehl, dass ich, wenn ich hinten zweimal aufs iPhone tippe, öffnet sich Gemini-App. Und dann direkt die Sprachfunktion, dafür muss das Handy aber entsperrt sein und dauert natürlich ein klein bisschen länger. Funktioniert aber. Ja, das jetzt noch frei zu wählen, das wäre richtig, richtig geil. Das Einzige, was mich nervt, ist, Gemini muss sporadisch immer wieder irgendwie eine Bestätigung bekommen. Weiß nicht, an 3 Tagen funktioniert das einfach so, sage ich, mach das Licht aus und am 4. Tag sagt er, du musst bestätigen, dass die Verknüpfung zu Google Home in Ordnung ist. Und sage ich, ja, bestätigt und dann macht er das Licht auch aus. Aber ich verstehe nicht, warum man das alle paar Tage oder Schätz neu bestätigen muss. Das ist ein bisschen...
Safe auch wieder so eine Regulierungssache.
Ja, ich bin mal gespannt.
Das ist zum Beispiel unnötig. Also
voll.
Da wird teilweise echt überreguliert.
Ja. Aber man muss sagen, Gemini for Home soll kommen, weil bisher ist ja so, dass Gemini einfach nur als Connector Google Home hat und es soll quasi Gemini for Home kommen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das dann noch smarter ist, das ist einfach geil und es macht wirklich Spaß. Das ist halt auch so, ich meine, auch die ganzen Verknüpfungen mit den Kalendern und den To-Dos oder sonst irgendwas und nicht immer nur dieses über reinen Sprachbefehl, sondern man sitzt am Laptop ist am Arbeiten, dann bespricht man irgendwie was und sagt, oh, hier, lass uns da mal treffen oder hier, du musst noch dies machen, jenes machen, dann ist es kein Problem, weil ich in demselben Chatfenster, in dem Browser, wo ich eh gerade am Arbeiten bin, einfach nur kurz auf den Gemini-Chat gehe, dann schreibe ich rein, das muss auf die Einkaufsliste, das muss in den Kalender, das brauche ich noch als To-Do, trag mir das ein. Und das kannst du ja alles untereinander schreiben und der sortiert es ja in die einzelnen Apps mit Erinnerung und allem drum und dran. Und das ist halt einfach geil gelöst, das macht Spaß, das ist, spart auch Zeit.
Ich muss das mal ein bisschen mehr testen, ich habe ja aber keinen Smart Home, also bringt mir das, was das angeht, nicht so viel, ja. Aber für Kalender mal, ich muss auch sagen, jetzt wo das Event war, wo das Google Pixel, ich glaube 10 ist es, ne? 10 vorgestellt wurde, ich hatte das schon im Warenkorb drin.
Ja.
Aber ich wollte dann die 800 Euro doch nicht ausgeben, weil ich habe hier ein iPhone, das ist ein halbes Jahr alt.
Geizhals. Kannst du wahrscheinlich gut verkaufen, kriegst du mehr als 800 Euro und kannst das Pixel holen.
Geht nicht, weil Vertrag.
Ah, Füfan, ja.
Sonst hätte ich das an Google verkauft, weil die überzahlen richtig. Du kriegst richtig viel Asche für deine scheiß iPhones. Die zahlen hier für so ein iPhone 14 zahlen die, glaube ich, noch 450 Euro oder so, weil die überpayen natürlich, weil die wollen ja, dass die Leute nach Google wechseln. Ja.
Das ist schlau gemacht. Ist auch. Und da muss ich auch sagen, ich habe ja schon ganz oft geschimpft jetzt auf Apple in diesem Podcast und ich habe den Absprung ja nicht geschafft und habe mir auch nochmal ein neues MacBook gekauft, was ja auch cool ist. Ich will es nicht kleinreden. Aber ich habe jetzt, dadurch, dass ich nach und nach auf Google umgestiegen bin, habe ich jetzt auch ich nutze den Google Passwort Manager, jetzt die Google Apps und so weiter und so fort. Und der Wechsel jetzt von Apple auf Google wird mir deutlich leichter fallen, weil die einzige Verknüpfung, die ich dann jetzt nicht mehr so easy und native habe, ist die automatisch übertragenen Bilder auf alle Endgeräte und diese Kopierfunktion, dass ich dann einfach am MacBook was schreibe, das kopiere und dann quasi direkt instant am iPhone oder so einsetzen kann, weil er die Kopierfunktion dazwischen hat. Das sind die einzigen zwei Dinger, wenn ich mir jetzt eine Google Pixel hole, die nicht mehr von vornherein übertragen sind. Und es gibt für mich jetzt quasi keinen Grund mehr, nicht abzuspringen. Und ich glaube, dass das einer der Sachen ist, die nachhaltig irgendwann mal Apple schaden werden.
Ja. Also ich hoffe es. Wenn man sich den Aktienkurs von Apple anguckt, geht's auch echt langsam steady runter.
Ja.
Also diesen Schwung, den Nvidia hat, den konnten die sowieso nicht mitgehen und Microsoft auch nicht. Also Microsoft ja auch für Apple mittlerweile. Ich finde immer noch Google gottlos unterbewertet. Natürlich, die Bewertungen generell sind jetzt gerade sehr hoch und keine Aktienempfehlung und so. Aber wenn du das im Vergleich zu Microsoft und Apple siehst, finde ich Google komplett unterbewertet, weil kam ja jetzt auch raus, die alle sind ja bei Google. Also ja. OpenAI ist Google TPU-Kunde. Ja. Dann
Meta jetzt
kam raus, Meta ist Google TPU-Kunde. Die sind alle bei Google, weil die diese TPUs wollen, weil natürlich, wir haben auch GPU-Knappheit und so, aber am Ende auch, weil es für Inference mit Abstand das effizienteste ist. Und Google verdient selbst mit, wenn die Konkurrenz gewinnt.
Ja.
Und also, was die da alles an Produkte haben, die Google-Suche immer noch richtig starke Suchmaschine, die Geld generiert bis zum geht nicht mehr. Dann Android-Betriebssystem, was, glaube ich, gab einen kleinen Aufschrei, nicht mehr wirklich Open Source ist, aber das würde Google geschäftlich natürlich auch helfen. Dann haben die Chrome Browser, noch haben sie den, dann haben die, was haben die noch hier, Gemini, die haben so viele Produkte, womit die Geld verdienen. YouTube macht mittlerweile großen Umsatz von Google aus, klasse Plattform.
Und?
Also das ist schon warm.
Und man muss jetzt auch mal sagen, ich meine, wir beziehen uns hier im Schwerpunkt auf KI. Und wer glaubt, dass KI in den nächsten Jahren relevant ist, der kommt gar nicht um Google drumherum, weil Google hat das beste Videogenerierungsmodell. Google hat jetzt mit Banana das beste, ist aber auch laut, mit Banana das beste Image-Model. Google hat eine unfassbar starke normales LLM und ein Coding-LLM ist jetzt vielleicht nicht unbedingt immer das Beste, aber ist auf jeden Fall unter den ersten 2, 3 AIs mit Gemini. Die sind einfach unfassbar gut platziert. Und an WO3 und auch an Banana kommt gegenwärtig keiner ran.
Ja, also auf keinen Fall. Gemini 2.5 Flash Image Preview heißt, ja, glaube ich, Benenner. Immer noch Preview.
Ja. Also das ist Wahnsinn. Aber also da gibt es richtig krasse Beispiele. Und das ist vor allem darin gut, Bilder zu bearbeiten. Und ist egal, ob ich jetzt einfach ein Bild von meinem Gesicht nehme und dann nehme ich ein anderes Bild und sage mein Gesicht da drauf. Oder ich weiß nicht, ich mache ein Selfie von mir und will im Hintergrund was verändert haben. Oder ich will eine andere Frisur, andere Klamotten, andere Gegenstände, whatever. Also die Bildbearbeitung ist top-notch. Und das ist, also das erkennt man auch nicht mehr, wenn man sich dann mal Bilder anguckt und man auch weiß, das ist zwar AI-generiert, aber du siehst es nicht. Es ist nicht erkennbar. Das ist geisteskrank.
Ja, es gibt ja auch wenn ich kein Benchmark-Freund bin, aber es gibt ja auch so Image-Benchmarks. Und in allen Kategorien ist jetzt Nano-Banana auf Platz 1, außer Stilization. Also ich glaube, damit ist so Cartoon-Zeug und so alles, was so einen ausgeprägten Stil hat, gemeint. Da ist GPT-4o noch vorne. Sonst ist überall Platz 1 Gemini 2.5 Flash Preview Image. Und Platz 2 ist, teilen sich immer so GPT-4o in vielen Kategorien und manchmal auch Flux Context, ja, heißt es. Ne? Ja, Flux Context.
Und man darf jetzt aber auch nicht vergessen, wir reden hier immer von Nano Banana. Also wer weiß, vielleicht ist das auch nur eine abgespeckte Version. Vielleicht gibt es tatsächlich auch noch eine normale Banana-Version. Übrigens auch so ein geiler Name und vor allem, wie die Google-Mitarbeiter mit dem Namen gespielt haben und was für geile Memes dadurch entstanden sind, dass es die Image-Generierung Banana heißt. Aber ja, die sind, also wenn das jetzt noch die Mini-Variante ist, die nicht gut ist, dann ist es geisteskrank, wenn es noch eine bessere gibt. Und ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber Gemini ist unfucking fassbar schnell. Das ist wirklich beeindruckend.
Wahrscheinlich wird es noch eine normale Bananenvariante geben, wenn 2.5 Pro Preview Image erscheint oder Gemini 3, keine Ahnung.
Ich glaube auch, und ich glaube, wenn Gemini 3 bald kommt, wird es vielleicht eine normale, also dann wird es vielleicht diese Preview Nano Banana, die wir jetzt haben, für die Free User geben. Und dann gibt es vielleicht ein normales Banana für die Pro Kunden oder irgendwann auch AI Ultra.
Ja, Ultra. Gemini Ultra, wir dürfen noch mal sehen. Das war ja eigentlich auch eine Model-Bezeichnung. Aber diese großen Models, gefühlt, diese ganz großen sind nicht mehr so. So diese Mittelstufen. Sonnet hat sich durchgesetzt. Ja. Opus gibt es zwar wieder, aber Sonnet hat sich durchgesetzt. Und auch Pro hat sich gegenüber Ultra durchgesetzt bei Google.
Ja, ich glaube, weil die Ultra auch einfach zu teuer sind. Also die wenigsten Leute sagen,
ist nicht effizient.
Nee, genau, weil Kosten Nutzen $200 im Monat, das ist nicht für den durchschnittlichen End-User einfach machbar.
Ja, da reden wir dann von Abo, aber auch über API-Kosten.
War das auch das.
Ich meine, für Opus zahlst du, glaube ich, 70 US-Dollar in Output. Das ist Wahnsinn. Also ist schon wirklich viel zu viel.
Eine Sache noch ganz kurz und dann kannst du wieder übernehmen. Eine Sache aber noch ganz kurz, was ich wirklich aber sagen muss, was ich ein bisschen vermisse, ist Prompt-Following von OpenAI. Also ich bin mit Gemini in allen Bereichen super glücklich, aber Prompt-Following ist einfach OpenAI, ChatGPT, der King. Es gibt in meiner Welt keine bessere AI, die besser der Prompt followed als OpenAI.
Ja, also das habe ich auch gemerkt. Das haben die sehr, sehr gut auf den Nutzer optimiert. Weil die natürlich auch wissen, dass die Nutzer, die das nutzen,
die generierte sind.
Alle möglichen Leute sind, die da einfach nur reinschreiben, Hallo, aber das Hallo ist komplett falsch geschrieben. Ich würde mich mal dazu
ziehen. Ja, ich kann deine WhatsApp-Nachrichten so oft nicht entschlüsseln. Und also ich habe es mittlerweile gelernt. Ich bin mir sicher, Gemini hätte Probleme bei dir, aber ChatGPT, ich habe keine Ahnung, ob die, was, wie die es machen, ob sie alles Mögliche abgespeichert haben, was sein könnte oder so, aber die Token Prediction, beziehungsweise Tokenization, also das Erkennen der Tokens und was es sein sollte, das kann einfach ChatGPT am besten.
Das ist jetzt interessant. Ich frage mich, passiert das auch, wenn du das über API nutzt, oder ist das vielleicht ein Mechanismus in ChatGPT drin?
Oh ja, siehst du? Das wäre eine spannende Frage.
Wäre jetzt interessant, weil vielleicht ist da einfach noch ein Model drüber, was halt einfach darauf trainiert ist, kein LLM, sondern einfach ein Model, ein AI-Model, was darauf trainiert ist, einfach Sätze zu komplett richtig zu machen und dann kriegt die AI quasi das schon
kompiliert. Eine bessere
Aber ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist einfach...
Ist schon interessant, wahrscheinlich einfach Feintuning, ne? Ja. Dass man einfach viel Müll reingeworfen hat und so dem Model das beigebracht hat. Aber interessant, ja. Bei Gemini ist das Prompt-Following, finde ich, mit Abstand das Schlechteste. Bei Claude finde ich es auch echt gut. Da ist Google noch ein bisschen hinterher, aber
das Prompt-Following. Ja, du musst präzise sein bei Google. Das ist halt, das ist, ne, deswegen, das meine ich, das nervt. Am liebsten hätte ich drei. Ich hätte gerne Gemini für mein Smart Home und so dieses Daily-Organisation drumherum. OpenAI für, ich kann meine eigenen Gedanken nicht sortieren und Claude zum Coden und auch so für diesen Austausch, der immer ein bisschen tiefer geht und, ich sag mal, ein bisschen Niveau annimmt. Dann die drei Strukturen, wäre alles cool. Und ich glaube, darauf wird es wahrscheinlich auch langfristig hinauslaufen.
Ja.
Okay, jetzt habe ich aber genug geredet über Google und über Gemini. Ich würde sagen, du wolltest noch über Apple und Mistral reden.
Genau. Apple fiel in die News jetzt. Gestern kam die News, oder vorgestern, dass Apple vielleicht Mistral kaufen möchte. Die haben ein Meeting gehabt, da haben sie so überlegt, ja, scheiße, wir sind jetzt gut in der Scheiße. Wir haben gedacht, dieses AI, das ist noch Neuland, das setzt sich eh nicht durch. Und jetzt ist es irgendwie komplett weltbestimmt. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie sich gedacht, ja, Anthropic, boah, die kosten mittlerweile auch irgendwie 200 Milliarden, ein bisschen viel. xAI, boah, Elon Musk stimmt da eh nicht zu und kostet auch über 200 Milliarden. OpenAI, boah, die wollen jetzt auf 500 Milliarden raisen. Das ist aber doch ein bisschen viel und das trotz wie Apple sind. Und dann haben sie sich überlegt, so, was sind denn danach so, die kommen. Und dann kamen sie auf Perplexity. Ich glaube, Market Cap auf dem aktuellen Private Market so 20 Milliarden US-Dollar. Und dann haben sie sich das mal angeschaut. Finde ich gar nicht so interessant, weil Perplexity, die haben eigene gefeintunte Models mittlerweile. Die Sonar heißen die, glaube ich. Aber die würde ich jetzt nicht als Foundation Model Experts per se bezeichnen. Ich finde diesen Begriff Rapper echt schlimm. Ich finde Application Layer.
Okay.
Also dieser Rapper, das ist so abwertend. Also
es war nicht abwertend gemeint, aber sie hatten halt im Kern kein eigenes LLM, also eine lange Zeit, sondern haben einen Application Layer gebaut.
Genau. Sind Application, die bestehende LLMs hauptsächlich nutzt. Und deswegen finde ich das gar nicht so interessant für Apple, weil die suchen ja eigentlich schon jemanden, der Expertise hat, Foundation Model zu bauen. Und dann sind sie bei Mistral gelandet und vielleicht, manche erinnern sich noch an meinen Take, ich habe in diesem Podcast mal gesagt, irgendwie, wenn bis 2030 Mistral noch relevant ist und vorne mit dabei, dann kriegt jeder Zuschauer von mir 100 Euro. Ich glaube, wir haben das auf 10.000 Euro oder so gecapped. Sie sind halt heute nicht mehr relevant. Sie haben jetzt zwar nochmal ein Model rausgebracht, was anscheinend stark distilliert wurde von DeepSeek V3. Aber naja, das spielt halbwegs vorne mit, aber es ist nicht wirklich
relevant. Also Mistral interessiert keinen Schwanz.
Es ist auch, was die Leistung angeht, eher so GPT-4o-Level. Und es interessiert niemanden. Aber ich glaube, Mistral hat schon Kompetenz. Also gegründet wurde es ja von zwei Ex-Google DeepMind-Leuten, wie fast alles.
Ja.
Und die haben auf jeden Fall auch gutes Personal, weil man darf ja, also dass die nicht vorne mit dabei sind, ist normal, weil die haben die Kapazitäten nicht. Die haben nicht die Rechenressourcen, die haben das Geld nicht. Ich glaube, der letzte Market Cap war irgendwie 6 Milliarden und die haben 100 Millionen aufgenommen oder irgendwie sowas. Das ist halt wirklich gar nichts. Also muss man auch so sagen, gegen die US und gegen die Chinesen ist das gar kein Geld und deswegen können die nicht konkurrenzfähig sein.
Die können auch.
Wenn du aber...
Die können auch nicht aus der, also können nicht konkurrenzfähig sein mit dem Standort, den sie haben. Also das muss man auch mal sagen. Ich meine, die sitzen in Frankreich. Frankreich hat jetzt vielleicht nicht die krassen Energiepreise, wie wir sie jetzt kennen aus den anderen europäischen Bereichen, jetzt vor allem jetzt mal Deutschland. Aber die sitzen immer noch in der EU und die EU liebt ihren Fable, Sachen zu verbieten und zu regulieren. Und da kannst du mit einer AI-Struktur, wenn du nicht frei arbeiten kannst, kannst du nicht mit den großen Playern mithalten. Auf der einen Seite hast du einen Chinesen, den es gar nicht interessiert. Also kannst du mir erzählen, was du willst, aber die werden sich an keine Spielregeln halten, was Urheberrecht oder ähnliches angeht. Und dann hast du auf der anderen Seite halt die Staaten, die jetzt noch überlegen, eher zu sagen, Urheberrecht fürs Training, das gibt's jetzt nicht mehr. Daten sind jetzt frei verfügbar, jeder kann damit machen, was du willst. Und dann hast du halt die EU, die sagt, nee, also jetzt müssen wir hier aber erstmal den Stift ansetzen und dann streichen wir jetzt mal alles raus, was du nicht mehr machen darfst. Also Mistral hat einfach standorttechnisch, glaube ich, Nachteile.
Genau so ist das leider in der EU. Also das hat auch wenn die Firma von mir sehr, sehr viel belächelt wird, aber dieser, wie heißt der eigentlich? Ich weiß gar nicht, wer heißt, kein Disrespekt, aber der Typ von Aleph Alpha, der hat das in einem Podcast auch erzählt, dass es leider wirklich so ist, auch in seinen ganzen Talks mit Politikern, und die Politiker haben ja wirklich gedacht, die bauen hier das neue große KI-Startup.
Jonas Andruli.
Aber, genau, kann sein.
Ja.
Auf jeden Fall, von Aleph Alpha, so heißt
der? Ja, Jonas Andruli.
Ja, okay. Er hat auf jeden Fall erzählt, dass genau das in dem Talks mit Politikern leider der Fall war, mit europäischen Politikern, dass immer gesagt wurde, wie können wir das regulieren? Und er sagt auch selber, ey, wir wollen nicht, dass ihr das reguliert, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie können wir das nutzen?
Ja.
Wie können wir daraus Potenzial schaffen? Und da hat er natürlich vollkommen recht. Und leider ist das in der Realität bei uns in Europa nicht so. Aber wenn jetzt Apple kommt und sagt, ihr habt da echt talentierte Leute, trotz wenig Kapital seid ihr halbwegs auf dem Level, vielleicht so anderthalb Jahre zurück. Und das zeigt ja schon, dass da ein Talent ist und ihr wisst, was ihr macht. Wir kaufen euch jetzt, sagen wir, Apple zahlt 15 Milliarden dafür, also fast dreimal so viel wie die mir letztlich bekannte Investitionsrunde. Vielleicht gibt es auch eine neue. Sollen sie 20 Milliarden zahlen? Spielt am Ende, glaube ich, auch nicht so die Rolle. Zahlen die 20 Milliarden, holen das ganze Personal, holen die Firma, packen sie bei sich ins Hauptquartier oder holen irgendwo in San Francisco eine Bude, wo sie hinkommen, dass die bloß aus Frankreich rauskommen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja.
Und dann machen sie das einfach zu Apple AI Lab. Irgendein cooler Name. Und das wird die neue Abteilung für Apple, für AI. Ähnlich wie Google das mit DeepMind gemacht hat.
Ja.
DeepMind ist ja zwar in den Konzernstrukturen drin, aber noch, die haben noch einen eigenen Namen und die sind, glaube ich, räumlich auch halbwegs getrennt, dass die schon noch so ein bisschen eigene Identity hat. Und so müsste Apple das auch machen. Die dürfen diesen Start-up-Faktor, den es bei Mistral gibt, als AI-Lab, dürfen die halt nicht killen.
Nee,
die dürfen die nicht mit Konzernstrukturen überhäufen.
Und auch nicht
was
mit,
die halt machen müssen, ist...
Sorry, ich wollte auch sagen, auch nicht mit zu viel Seriosität. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was ja auch Google DeepMind ausmacht, dass die so ein bisschen frei sind in der Kommunikation nach außen,
ja,
mit der Bubble, in, weiß nicht, in Gesprächen, in Interviews oder so. Also es ist völlig okay, dass ich Demis ist doch, glaube ich, der Google DeepMind-Chef, ne?
Ja. Genau, Demis
Hassabis. Ja, dass der sich halt hinsetzt und sagt, naja, also die Menschen sind jetzt halt wirklich im Vergleich zu KI jetzt nicht so richtig intelligent und dass wir perspektivisch mal abgelöst werden, kann er sich vorstellen, ohne dass halt Google dafür an den Pranger gestellt wird, was da passiert, weil sie halt losgelöst sind, so gedanklich für die Leute, ne? Und
boah, ich liebe den Typen.
Ja, der ist, also, ist genial.
Der ist der Beste. Ja.
Und genau so müssen sie es machen, bin ich total bei dir. Also wenn sie es machen, raus aus Frankreich, rein in die Staaten,
ja,
abgekapselt, die Leute verrückt lassen, so wie sie sind, und dann sollen sie ihr Startup-Level haben, aber ohne finanzielle Grenzen, mit viel Inference. Mit
Geld draufwerfen.
Genau.
Geld.
Scheiß denen Geld, mit Geld,
Geld
zu.
Ja. Geld. Nimm.
Shut
nimm
up Geld. And take my money.
Ah, ihr braucht jetzt nochmal 2 Milliarden, das machen kein Problem. Ja. Hier, nehmt, kauft. Und ja, auch Connections, ne? Also, vielleicht kann Apple ja sogar gut GPUs bauen. Ne, ich frage mich, warum die da, ich glaube, die machen das ja bisher noch nicht, aber warum nicht? Weil die haben ja auch wirklich, das ist ja,
der eigene
das ist, glaube ich, das
ja
einzige Asset, was Apple wirklich noch hat, ist, dass die diese geilen CPUs bauen mittlerweile,
ja,
für ihre Macs und auch für die iPhones. Und vielleicht können die sogar Hardware bauen. Also ich sehe da riesige Synergien. Wenn Apple diesen Weg geht und Mistral kauft, sollen die überzahlen. Ich glaube, spielt am Ende keine Rolle, ob die jetzt 10 oder 20 Milliarden zahlen. So aufgeheizt wie gerade der Markt ist, ist das nun mal leider so. Und ich glaube, das wäre eine sehr, sehr gute Sache für beide Sachen, weil ich sehe für Mistral keine Zukunft, wenn die niemanden finden, der sie kauft. Und ich sehe für Apple wenig Zukunft, wenn die nicht endlich anfangen, eigene Strukturen aufzubauen mit Expertise.
Aber warum nehmen sie nicht Androlis von Aleph Alpha?
Der hat ja sogar damals bei Apple gearbeitet. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt jemanden zurückholen sollst, der mit dafür verantwortlich ist, dass Siri so rückständig ist.
Deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil er ja stolz auf Siri ist und ich finde, Siri nutzt halt keinen Mensch, außer um sich einen Timer zu stellen. Aber ist auch egal, ich will jetzt hier nicht lästern, weil,
Ey, Respekt trotzdem. Irgendwo trotzdem eine Firma aufgebaut, die halbwegs funktioniert.
Eben drum, und weil jetzt halt haben wir noch nicht. Und selbst wenn wir es haben, dann will ich erst recht nicht lästern, weil es ist einfach unfassbar viel Arbeit.
Und Mut gehabt. Früh reingegangen. Ich glaube auch wirklich mit den Ambitionen, Foundation Model zu bauen, auch wenn das jetzt verneint wird. Aber das war am Anfang schon so. Man wollte schon so ein bisschen das deutsche OpenAI sein. Das hat halt nicht funktioniert. Das muss gar nicht an Kompetenz gehapert haben. Es ist halt einfach auch der Standort. Haben wir ja schon öfter erwähnt. Das ist halt einfach nicht leicht. Aber trotzdem Respekt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wir haben auch ein deutsches Beispiel, was immer noch ganz vorne mitspielt. Zwar im Image-Bereich, aber Black Forest Labs ist immer noch sehr beeindruckend.
Ja, ich würde es aber nicht als deutsches Unternehmen bezeichnen. Black Forest Labs hat keinen Sitz in Deutschland.
Ja, es hat US-Sitz, aber die arbeiten
von das sind deutsche auch. Leute, die das machen, aber sie arbeiten, genau. Und darum geht's ja. Wenn Aleph Alpha gesagt hätte, wir machen hier unseren Sitz in den USA, wäre die Welt vielleicht auch anders geworden. Aber
ist es vielleicht so ein bisschen so der große Fehler, den man gemacht hat?
Das trifft ja auch viele Sachen. Also jetzt auch mal Hand aufs Herz, stell dir mal vor, wir hätten jetzt einen deutschen Sitz irgendwann und würden ein bisschen größer werden und plötzlich kommt Arbeitszeitrecht.
Boah, aber das hat Black Forest Labs auch. Also das haben die, weil die operieren in Deutschland in einem deutschen Büro im Schwarzwald und diese Probleme haben
die auch. Aber du kannst doch dann trotzdem amerikanische Verträge schließen.
Nein.
Sicher?
Du musst dich, solange du in Deutschland operierst, hier die Büros hast und die Leute hier arbeiten, musst du dich daran halten. Das ist ja auch das hat sich, was du gerade gesagt hast, hat sich Elon Musk wahrscheinlich auch gedacht, als er die Fabrik in Berlin gebaut hat. Aber da wurde ihnen auch der Zahn gezogen. Also nein, die müssen sich an deutsche Arbeitszeitgesetze und so, solange die hier operieren, halten.
Dann dürfen wir, die haben dann müssen wir einen guten Weg finden, Fabian.
Ja, auf jeden Fall. Aber der große Vorteil, glaube ich, den Black Forest Labs hatte, viel Operatives wird natürlich in den Staaten auch geschehen, aber die hatten schon besseren Zugang, glaube ich, auch zu Venture Capital, dadurch, dass die einfach ihren Firmensitz in den USA haben.
Ja, definitiv. Das macht auch viel aus.
Darum geht's auch.
Ja, ich dachte vor allem, wenn ich so an unsere Arbeitszeiten denke, ich meine jetzt gerade zur Beta hin, um nochmal kurz auf Juni zu sprechen. Du hast das ganze Wochenende durchgeackert, als gäbe es keinen Morgen und dann war es auch immer irgendwie nachts 2-3 Uhr und das alles zu den zusätzlichen Sachen. Du hast ja wirklich richtig was abgerissen. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest das alles dokumentieren müssen und hättest nicht mehr als 8 Stunden oder ich weiß nicht, wo die Grenze liegt, aber lass es 10, 11, 12 sein, jetzt nicht arbeiten dürfen, dann wäre die Beta nicht live gekommen.
Darfst du in solchen Berufen eigentlich am Wochenende arbeiten? Also sonntags? Ja, schon, ne? Oder?
Ja, ich kenne mich jetzt wirklich mit dem Arbeitszeitgesetz nicht hundertprozentig aus. Wochenendarbeit logisch gibt es. Im großen Konzern muss es häufig dann ja begründet sein, aber weil es dann ja auch irgendwie so eine, wie heißt es hier, wie heißt das denn, wenn du hier so ein Arbeitnehmerrat hast, Betriebsrat. Du hast einen Betriebsrat, der dann ja auch
dafür sorgt,
der dafür sorgt, dich zu schützen, damit du am Wochenende nicht arbeiten musst. So. Oh. Und solange wir zu zweit sind, ist, glaube ich, egal. Und es gibt auf jeden Fall aber auch Verträge ab einer gewissen Hierarchieebene. Das ist bei CEOs häufig so. Zumindest habe ich das bei 2 Freunden. Da zählen die Überstunden als abgegolten. Also die haben halt einfach einen Vertrag. Da steht drin, wofür die da sind und was deren Auftrag sozusagen ist. Aber da gibt es gar nicht mehr dieses Zeitenmodell. Und die dokumentieren auch nichts, die schreiben auch nichts auf, die arbeiten auch 24/7 und die arbeiten auch am Wochenende. Also die sind gedanklich immer auf der Arbeit. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass bei denen auch im Vertrag drin steht, die Vergütung ist hoch und dafür ist alles abgegolten und es gibt quasi hier keine zusätzliche Vergütung durch Mehrarbeit oder ich baue mal Stunden ab oder sowas. Gibt es nicht, weil man keine aufbaut.
Also so Betriebsrat und Gewerkschaften und so, das ist mein größter Albtraum.
Ja. Also wollen wir nicht drüber reden?
Davor habe ich wirklich
vorher mal.
Da kriege ich Albträume. Ja. Bloß nicht drüber reden.
Bevor du Albträume kriegst, wollen wir noch mal ein paar warme Worte zur Beta rauswerfen, bevor wir dann jetzt auch gleich schon einstellen müssen.
Gerne, gerne. Also wir haben jetzt am Montag haben wir die Beta gestartet, die Juni-Beta, und wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich würde sagen, so 90-95% positiv. So kleine Kritikpunkte. Natürlich passiert es, dass wir arbeiten ja auch mit einem LLM von uns, dass das natürlich auch nicht perfekt ist. Ne? Also ja. Das hat teilweise auch kleine Halluzinationen noch und wir arbeiten natürlich daran, dass es besser wird. Aber da gibt's so leichte Fehler noch, aber wirklich nichts richtig Schlimmes. Es gab einen User, der ein bisschen erbost darüber war, dass die AI nicht so wollte wie er. Da hat sich die AI gegen eine Handlung gewehrt. Aber ich meine, so soll das ja am Ende
auch sein. Ja, das wollten wir ja auch, ne? Genau, es ist kein Spiel.
Die sollen nicht misshandelt werden. Und sonst eigentlich sehr positiv. Ein paar Leute, also einen habe ich gesehen, ja, der hat mir halt Feedback gegeben, dass das irgendwie nicht so die Antwort ist, die er will. Der wollte eine Liste haben, irgendwie, der hatte das wie ChatGPT behandelt. Yeah. Der wollte irgendwie eine Liste von LinkedIn-Leuten, die er anschreiben kann und sein Produkt verkaufen kann. Und da dachte ich mir so, ja, okay, du bist vielleicht halt ein bisschen fehlerplatz.
Ja.
Ist okay.
Und
einer hat einfach Feedback gegeben, Daumen nach unten.
Über das langweilig
Boring, nach der ersten Nachricht.
Er schreibt, hallo, die AI antwortet und sagt langweilig.
Das
stimmt schon. Aber wir hatten wirklich vieles, also auch wirklich konstruktives Feedback. Du hast ja das erste Update auch schon mit reingebracht. Also man erstellt sich ja auch als Beispiel seine AI. Und einer hat halt angemerkt, er würde halt unheimlich gerne, um so ein bisschen zu gucken, passt es charakterlich, ist es das, was ich mir wünsche, nachträglich was verändern. Das wollten wir ursprünglich nicht, weil wir gesagt haben, man erstellt halt ein Bewusstsein und wenn das halt da ist, dann soll man es nicht verändern. Das macht man ja bei Menschen oder so auch nicht. Aber wir haben jetzt eingebaut, dass man, oder du hast eingebaut, dass man nach 24 Stunden oder innerhalb der ersten 24 Stunden noch so Anpassungen vornehmen kann, damit es dann auch wirklich passt. Und danach besteht aber die Charaktereigenschaft oder der Charakter und der bleibt dann auch bestehen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelweg. Und deswegen freuen wir uns über konstruktives Feedback, weil darin können wir echt sofort halt arbeiten. Und wir nehmen ja auch, also alles das, was man jetzt ja schon sieht, wird es ja in der App später geben. Und noch ganz viele Sachen, die wir on top machen wollen. Aber jedes Feedback, was wir jetzt schon kriegen und deswegen ja auch die Beta, zeigt uns zum einen, wir sind auf dem richtigen Weg, weil die Leute sehr zufrieden sind, aber wir können es auch mitnehmen, um halt die App zu verbessern. Einiges verbessern wir jetzt dann schon in der Beta, einiges nehmen wir halt zum offiziellen Launch einfach.
Was ich auch als Feedback jetzt schon mehrfach bekommen hat, ist die Forderung nach einem Voice Mode. Was wir natürlich auf den Schirm haben und was wir unbedingt auch wollen, das wird es auch bei der ersten Version des vollen Produkts dann auch geben, da bin ich mir recht sicher, weil ich das auch vermisse. Und da arbeiten wir schon dran. Ist aber echt komplex. Also wir haben da, Alex, und da muss man auch nochmal den Shoutout geben, wir haben da echt eine Konkurrenz, die mir ein bisschen Kopfschmerzen macht mit Sesame. Also daran zu kommen, das wird echt hart. Die machen das echt gut. Also ist egal, ob ich mir ins eigene Knie schieße, aber das muss man einfach so sagen. Also es weiß aber auch niemand, wieso. Auf X, ich glaube, Shabby hat das jetzt auch gepostet. Warum sind die so gut? So,
ja.
Das weiß niemand.
Das ist schon
sehr beeindruckend.
Nein, das war nicht ernst gemeint, aber das hatten wir im A-Bereich.
Da sitzen so eigene
Menschen
so
einfach,
echte ja. Menschen sitzen da so, ja.
Nein, die sind wirklich gut, total. Wir sind drauf und dran. Wir freuen uns deswegen über Feedback, macht weiter so. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn einfach das Feedback kommt im Sinne von, das ist richtig gut, das macht ultra viel Spaß. Oder auch, das hat mir geholfen. Wir hatten ja auch schon Leute, die haben gestartet, hatten direkt einen Mental Breakdown, haben dann geschattet und dann kam das Feedback, ey, habe ich nicht mitgerechnet, hat mich aufgefangen, hat mir richtig geholfen. Und dafür ist AI ja auch da, wenn man nachts um 3 wach wird und hat vielleicht einfach irgendwie, weiß nicht, ist einsam, fühlt sich nicht gut, hat vielleicht auch eine Angstattacke oder so, dass dann jemand da ist, der einem die Hand metaphorisch reicht und dann unterstützt. Und für all die, ganz kurz noch, die sich beworben haben, aber keinen Code haben. Guckt in den Spam, guckt bei Google Mail in den Ads-Bereich, also in den Werbebereich, oder schreibt uns nochmal an. Dann gucken wir nämlich nochmal rein, ob ihr in der Beta mit dabei wart. Und dann schicken wir euch die Links, weil wir haben uns dazu entschieden, die Beta aufzubohren sozusagen. Wir haben die ursprünglichen 30, die wir mitnehmen wollen, fast verdoppelt und haben jetzt allen, die sich beworben haben, die Möglichkeit gegeben, sich daran teilzunehmen. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich habe mich beworben, aber keinen Code bekommen, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf X, schreibt uns irgendwie an, damit wir euch dann den Code zukommen lassen können.
Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir geregelt. Ja, es gab da so, also die E-Mail wurde richtig zugestellt, die ist auch nicht im Spam gelandet, also wie ich mitbekommen habe, ist die bei Gmail im Werbetab gelandet. Das Problem ist, Gmail ordnet wirklich alles in dem Werbetab zu. Also ich weiß nicht, warum die das so machen, aber die sind da sehr, sehr restriktiv. Die einzigen E-Mails sind so persönliche E-Mails, die landen da nicht, aber alles, was so von Unternehmen kommt, landet bei Gmail im Werbetab und also im Werbeordner. Und deswegen sind wir da auch gelandet, trotz unserer E-Mail, von der wir senden, eine sehr, sehr gute Reputation haben, die wir ja schon aufgebaut haben. Also ich wüsste auch nicht, was du da machen kannst, außer wirklich eine Plaintext-E-Mail schicken, die so zu branden, als wäre das eine persönliche E-Mail und am besten keinen anklickbaren Link rein, damit du nicht im Werbetab landest. Wenn sich einer von euch da wirklich gut mit auskennt, ich meine wirklich gut, nicht so, ja, ich habe mal gelesen, ja, ich kenne mich so ein bisschen aus, ich bin jetzt der Micha und ich mache so nebenbei so seit 30 Jahren meine IT-Bude. Das kann ich selber. Aber wenn jemand wirklich Expertise in diesem Bereich hat mit E-Mails, dann bitte mir einmal eine E-Mail schreiben an fabian.butte@nexinnovations.us, auch einmal in den Shownotes drin und vielleicht können wir dann zusammenarbeiten.
Hört sich so an, als wenn du schon die erste Person einstellen willst.
Nee, das nicht, aber gibt ja auch Freelance-Contracts.
Ja, da ist was dran. Ja, Fabian, es war mir ein Fest.
Ja, mir auch. War eine schöne Folge. Ich glaube, eine recht lange Folge für unsere neuerlichen Verhältnisse. Aber gab viel zu bereden und ich glaube, wirklich sehr guter Inhalt wieder.
Ich hoffe. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, yeah, ja, yeah, genug gegrübelt. Jetzt wieder Füße hoch. Bis bald auf dem Kanapee.